Schön. Wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Also wenn ich hier so in den Block gucke, erinnert es mich stark an meinen alten Beruf. Junge Erwachsenenfreizeit. Da durfte man morgens früh, wenn man dann Bibelarbeit machte, nicht so laut reden, denn die haben die Nacht immer durchgemacht und schliefen da vor sich hin. Ihr habt ja auch gepolsterte Stühle. Also nicht schlimm, den Seinen gibt es der Herr im Schlaf. Also das wäre das Einzige, da müsst ihr mal, ne, wenn es Geräusche gibt, ja. Also ich bin euch nicht böse, ich kenne das und kann das nachfühlen, wenn man nachts nicht geschlafen hat. Ich habe damals auch oft gedacht, wofür zahlst du eigentlich für die Pappnasen Betten, wenn sie die nie brauchen? Ja, aber ja, noch ein bisschen weg, ja. Ich wollte nicht so laut, damit die wirklich schlafen können, aber naja. Also jetzt bleibt er doch wach, kann ich euch auch nicht helfen. Ja, es geht heute Morgen um einen kurzen Text aus dem Hebräerbrief. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, auch die jungen Leute sind ja schon Bibelleser und die sind dann immer froh, wenn man der Bibelleser dann der Hebräerbrief bei Kapitel 13 endlich Schluss macht. Das ist ja nicht unbedingt so prickelnd zu lesen und auch so leicht zu verstehen. Kann ich euch nachvollziehen. Probiert das mal in Griechisch zu übersetzen, nicht? Dann ist aber alles zu spät. Gibt Leichteres wie den Hebräerbrief. Aber warum hat dieser Mensch, den wir nicht kennen, ein solches Ding geschrieben? Und warum haben die Väter gesagt, das gehört ins Neue Testament? Dieser Brief, 13 Kapitel lang, ist vom Anfang bis zum Ende eine Ansprache einer Gemeinde, die durchhängt. Wo es immer weniger werden, nicht bei euch, das Problem habt ihr gar nicht, immer weniger statt mehr. Und die sind frustriert, die haben keine Lust mehr, haben schon überlegt, machen wir den Laden zu. Jetzt gibt's aber von dem Schreiber hier keine Durchhaltetipps oder sonst irgendwas. Der macht eins, er predigt 13 Kapitel lang Jesus. Weil er der Meinung ist, das ist das Einzige, was hilft. Das ist das Einzige, was Menschen wieder wach macht, wieder mutig macht. Und jetzt eines dieser Höhepunkte ist eben der 12. Kapitel. Und da habe ich euch drei Verse mitgebracht. Ich habe Luther gewählt, weil Luther mir bei diesem Text da am zentralsten ist und das übersetzt, dass wir das auch richtig gut verstehen können. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von den Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lässt. Ja, ihr Lieben, es gibt Bilder von Nachfolge, um die ich, Horst Pitsch, am liebsten großen Bogen mache. Hier ist so eins. Der Reinhold kann das sicher nicht nachvollziehen. Nicht so als bekennender Churchillianer, never sports, ist das schwer erträglich. Nun liest man ja das Gleiche zweimal im Neuen Testament. Paulus in 1. Korinther 9 redet auch davon, vom Laufen. Beruht also auf zweier Zeugen Mund, ich kann also den Kopf nicht einziehen. Der alte Adam oder wie soll ich sagen, der alte Horst, der will aber nicht laufen und ans Ziel kommen. Der ist ein Spießer und kein Sprinter. Bequem, unbeweglich, kampfesscheu. Er wird müde, hängt ab, läuft hinter dem Feld her, gibt auf und setzt sich auf den Rasen. Kommt euch das bekannt vor? Deshalb gilt ja die Mahnung, dass wir nicht schlapp machen und kapitulieren, dass wir nicht locker lassen und die Segel streichen. Wie viele sind denn nicht in der Spur geblieben? Wie viele haben ihr Leben verstolpert? Wie viele wurden aus der Bahn getragen? Wie viele sind nicht ans Ziel gekommen? Wir wollen doch dabei sein, wenn sich die Sieger in die Arme fallen. Wir dürfen doch nicht leer ausgehen, wenn die Medaillen verteilt werden. Wir müssen doch mitjubeln, wenn vom Sieg in den Hütten der Gerechten gesungen wird. Aber wie schaffen wir das? Wenn wir dem Hebräerbriefschreiber, der an seine Leute denkt, dann sieht er die nicht im Wald beim Jogging oder in der Muckibude. Er hat ein Stadion vor Augen. Ich habe es euch schon mal gezeigt. Und ihr wisst auch, die Fans, wo das ist, ne?
Ja.
Was? Was ist es? Dortmund, Signal Iduna. Jawohl, genau das. Ich erinnere euch an die letzte Predigt, die da waren, Hebräer 11. Und das Problem ist, und was mir so unsympathisch ist, unser Platz ist da unten, in der Arena. Mir wäre auch ein Tribünenplatz lieber. Aber den haben wir nicht, wenigstens jetzt noch nicht. Tickets gibt's erst nach dem Tod. Der Hebräerbrief stellt ja all die Väter vor, die da oben sitzen und zugucken. Und die Wolke der Zeugen, so sagt er, schaut auf uns herab. Wir sind so als Glaubende und Kämpfende nie allein. Sie sind da, die Glaubenszeugen des Alten Testamentes. Sie warten auf das Gleiche wie wir, weil sie nicht ohne uns, wie der Hebräerbrief meint, zur Vollendung kommen. Und dieses große Stadion füllt sich zusehends. Alle die, wie heißt das so schön in Frommdeutsch, die in Christus Entschlafenen, füllen die Ränge. Ich bin mir fast sicher, auf der Tribüne gibt's auch einen Helmerter Fanblock. Das sind die, die vor euch dahin gegangen sind und die gucken jetzt zu. Auch an denen können wir ja studieren, was Glaube ist. Man kann sehen, wie sie es gemacht haben. Und an ihnen sieht man, wenn einem selber der Glaube fraglich geworden ist, es geht. Aber hier wird ja komischerweise einmal die Blickrichtung umgekehrt. Sie schauen auf uns. Sie wollen sehen, ob wir durchhalten. Sie leiden mit, wenn wir fallen und freuen sich, wenn uns was gelingt. Sie ermutigen uns, sie treiben uns voran. Und aus der Helberoter Fankurve könnt ihr sicher hören, wir haben uns durchgeglaubt. Ihr schafft das auch. Wie fangen wir an? Wie glauben wir uns durch? Fragen wir den Hebräerbrief. Darum auch wir, weil wir eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns umstrickt. Lasst uns laufen mit Geduld im Kampf, der uns bestimmt ist. Drei Dinge sind mir wichtig geworden. Erstens, legt ab. Hier ist ganz klar, was gemeint ist. Die Läufer der Antike legten tatsächlich alles ab. Die hatten keine Adidas-Schuhe und ein Trikot. Die liefen nackt. Die erste Regel für Nachfolger Jesu heißt also, ablegen. Aber im Westerwald im Januar nackt zu laufen, nee, das ist so nicht das Wahre. Aber die Erfahrung lehrt uns doch, es gibt so viel Inspirierendes, so viel Interessantes auf unserem Weg. Aber das kann uns auch ausbremsen aus unserem Lauf und hinderlich sein. Viele Dinge sind ja nicht schlecht, aber hinderlich. Viele Dinge sind ja nicht böse, aber sie blockieren. Sie besetzen unsere Gedanken, reizen unsere Fantasie, stehlen uns die Zeit und verringern dadurch so den Einfluss Jesu auf unser Leben. Wenn früher ein Mensch zum Glauben kam, dann hat er meistens gefragt, was muss ich denn ablegen? Wenn heute einer zum Glauben kommt, dann fragt er sicher eigentlich eher, was darf ich denn mitnehmen? Was darf ich denn behalten? Völlig falsche Fragestellung. Fritz von Bodelschwing hat es auf den Punkt gebracht und er sagt, die schlimmsten Feinde der Hauptsache sind die wichtigen Nebensachen. Die schlimmsten Feinde der Hauptsache sind die schlichten wichtigen Nebensachen. Zweiter Satz. Werdet nicht träge. Was soll denn das? Und die Sünde, die uns umstrickt, schreibt der Schreiber hier. Was hat denn Trägheit mit Sünde zu tun? Eine ganze Menge. Karl Barth hat mal gesagt, von den 7 altkirchlichen Todsünden ist die Akedia, die Trägheit, die typisch christliche Sünde, die Trägheit. Ich glaube mal, er hat recht geguckt. Trägheit ist die Unfähigkeit, im Augenblick zu sein. Immer möchte man woanders sein. Man hat weder Lust zum Beten, noch zum Bibellesen, noch zum Arbeiten. Ja, nicht mal zum Nichtstun hat man Lust. Das, was gerade ist, ist immer schlecht. Aber wenn man etwas anderes tut, ist man auch nicht zufrieden. Ein Mönchsvater aus dem 4. Jahrhundert, Evagrius Ponticus heißt der Mensch, schildert diese Art von Sünde ganz humorvoll. Er sagt, da ist ein Mönch in seiner Zelle und liest Bibel. Dann schimpft er, dass das Licht nicht hell genug ist. Außerdem ist er schläfrig. Er nimmt die Bibel als Kissen, aber er schläft nicht gut darauf, weil das Teil hart ist. Er steht auf, schaut zum Fenster raus, ob nicht ein Mitbruder kommt, um ihn zu besuchen. Und dann beschwert er sich, weil keiner kommt, über die hartherzigen Mitbrüder. Er geht wieder in seine Zelle, doch dann regt er sich auf, dass sie überall feucht ist. Schließlich juckt ihn sein Mönchskleid, das er anhat. Er möchte am liebsten aus der Haut fahren. Schuld sind ja immer die anderen. Hier habe ich mal so ein uraltes Bild mitgebracht von einem Künstler des frühen 16. Jahrhunderts. Und da sieht man ja schön, was Trägheit ist. Jeder ist mit sich selbst beschäftigt, jeder mit seiner eigenen Schlechtigkeit. Niemand kümmert sich umeinander. Es passiert nichts. Die ollen Mönche haben damals geraten, als Weg aus der Trägheit, sich in klare Ordnung zu geben. Den Tag gut zu strukturieren, ihn mit einem Ritual zu beginnen und zu beenden, sich Zeiten fürs Gebet und für die Arbeit zu nehmen, für Gespräch und für Stille. Wenn die Seele nicht in Ordnung ist, braucht es eine äußere Ordnung. Indem man sich an die äußere Ordnung hält, kommt auch dann die Seele wieder zur Ordnung. Dritter Spiegelstrich, es geht nur gemeinsam. Das steht da wortwörtlich nicht, aber das ist im Neuen Testament überall herauszulesen. Der Schreiber schreibt die Gemeinschaft, das Plural an, nicht den Einzelnen. Er meint immer die Gesamtheit des Glaubenden. Sein Bild von Gemeinde ist das des wandernden Gottesvolkes. Das ist was anderes wie das der sesshaften Pietisten. Aber das will ich jetzt nicht weiter auslegen. Etwas ganz anderes macht mir ein bisschen Sorge. Es gibt in den letzten Jahren so einen stetig wachsenden Individualismus. Und den gibt es auch in Fromm. Und der wächst. Und das auch bei jungen Menschen. Ich weiß nicht, wie euch das ist. Ich und mein Jesus. Man singt, ich lobe meinen Gott. Aber da das allein ein bisschen blöd klingt, ne, da muss man andere haben, die auch singen, ich lobe meinen Gott. Sicher, das ist so und ihr wisst das auch nicht. Glaube ist eine persönliche Beziehung von mir zu Jesus. Aber dabei darf es doch nicht stehen bleiben. Ich habe mal geblättert und beweise euch an einer Sache, wie sich das entwickelt hat. Schauen wir mal in das neue geistliche Liedgut. Ich habe eine Stichprobe genommen, habe daheim noch Feiert Jesus Band 3. Ist auch schon nicht mehr ganz neu, 2005. Ja. 240 Lieder sind da drin. 29 fangen mit Ich an. 29. Ohne die dann das Ich auch noch variieren und nicht als erstes Wort drin haben. Im evangelischen Gesangbuch, da ist so eine dicke Schwachte, gibt es auch Lieder mit Ich. 31, aber aus 695 Liedern. Und die 100-Jährigen unter euch werden es wissen, das Gemeinschaftsliederbuch hat auch 31, aber hinterhin aus 628 Songs. Merkt ihr, wie sich da was verändert hat? Nicht? Es hat sich die Zahl der Ich-Lieder in einem einzigen neuen Buch mehr als verdreifacht. Ich halte das nicht für Zufall, es ist so. Und hier muss verkündigt werden und hier muss gelebt werden, dass Christsein immer ein Mannschaftssport ist und dass sich niemand alleine in den Himmel bringt. Das Bild habe ich gefunden, das fand ich so schön. Marathon, zwar glaube ich 2015 in London, zeigt, dass da nicht ein einsamer Sieger durchs Ziel geht und die anderen auf die Plätze. Zwei Sportler schleppen einen dritten mit, der kollabiert ist. Und wenn man christlichen Sport beschreiben soll, in dem Bild kann man es nachlesen, wie es geht. Nicht der Sieger, sondern gemeinsam schaffen wir es durchs Ziel, alleine nicht. Nur was bringt das jetzt, wenn ich euch das so erzähle? Ihr könnt ja sagen, das, was der Pitch heute Morgen erzählt hat, bringt mir nicht viel. Das war doch nur Gesetz, tu dies, tu das, lass jenes. Aber ich weiß ja jetzt schon, dass ich scheitern werde. Und das weiß der Schreiber des Hebräerbriefs auch. Und deshalb hat er uns folgenden Satz hinterlassen. Lasst uns aufsehen auf Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich habe ihn deshalb Luther gewählt, weil er da so schön ist. Mit den anderen Übersetzungen ist es immer ein bisschen anders formuliert. Der Hebräerbrief meint also nicht, dass wir jetzt irgendwelche Stellschrauben unseres geistlichen Lebens nachziehen müssen oder eine Schippe Frömmigkeit mehr auflegen. Die Lösung unseres Problems ist einfach, geradezu simpel und deshalb macht es uns auch so Probleme. Schwieriges nehmen wir an und gucken, wie wir es hinkriegen, aber so simple Sachen. Es kann durchaus sein, dass das uns Schwierigkeiten macht, nämlich hier geht es um das Problem unserer Blickrichtung. Wo gucken wir hin? Lasst uns aufsehen auf Jesus. Steht da. Ich rufe in den Zeugenstand, um das mal zu illustrieren, den alten Apostel Petrus, aus einer Zeit, wo er noch nicht Apostel war, sondern Lehrling. Matthäus hat es uns im 14. Kapitel seines Evangeliums beschrieben. Die Luther-Übersetzung überschreibt dieses Kapitelchen der sinkende Petrus, allen sattsam bekannt. Da steigt der Petrus aus dem Boot und geht übers Wasser. So fängt's an. Der will ja nicht ins Guinness-Buch der Rekorde, der will zu Jesus. Das macht er nicht im Glaubensüberschwang, weil er sagt, ich kann das, sondern weil Jesus ihn gerufen hat. Manchmal kann ja der Glaube auch toll und waghalsig sein. Und so das kirchlich bürgerliche Normalchristentum weit hinter sich lassen. daran ist der Petrus nicht gescheitert. Petrus ist an was ganz anderem gescheitert. Er hat auf die Wellen geguckt und nicht auf seinen Herrn. Das war sein Problem. Da prasselt auf einmal so eine voluminöse Wassermasse auf ihn runter und das H2O unter ihm gibt auch nach. Sein Glaube geht baden, im wahrsten Sinne des Wortes baden, und er kriegt Wasser in die Luftröhre. Er sieht Jesus auf einmal nicht mehr. Er blickt nur noch auf Wasser und auf die Wellen statt auf den Herrn, der über die Wellen geht. Das ist seine Katastrophe. Das ist ja auch immer wieder unsere Katastrophe. Unsere persönliche Christusnachfolge und auch bei unserem Weg als Gemeinde. Wer Christus aus den Augen verliert, versinkt, ist die kurze Botschaft. Wer Christus aus den Augen verliert, versinkt, ersäuft. Im Grunde ist ja der Glaube gar nichts anderes als eine ganz bestimmte Blickrichtung. Ein einziger falscher Blick kann mich so in den Abgrund sinken lassen. Gucke ich aber auf Jesus, dann ist wie beim Petrus das Wasser und die Gischt und alles andere auch noch da. Aber das alles darf mir auf einmal nichts mehr tun. Denn ich bin doch von dem gehalten, dem Wind und Wellen gehorsam sind. Das und nichts anderes meint der Hebräerbrief, wenn er seine Leute auffordert, Aufsehen auf Jesus, genau das. Und dazu schreibt er hier noch zwei wichtige Ergänzungen, die fand ich auch interessant. Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Mein Glaube, der beginnt nicht bei mir, er beginnt bei Jesus. Er hat mich doch vom Tod ins Leben geführt. Ich habe ihn doch nicht ausgesucht aus dem Angebot der Weltreligion, weil er mir besonders sympathisch ist. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, dass ihr hingeht und Frucht bringt, sagt Jesus im Johannesevangelium. Er hat mich doch herausgerufen. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Bei allem, was zum Christsein gehört, bei allem, was wir zum Gemeindeaufbau brauchen, muss Jesus den Anfang machen. Jetzt schreibt er aber auch, dass er nicht nur Anfänger, sondern auch Vollender unseres Glaubens ist. Er hat uns doch nicht den Glauben geschenkt, um uns scheitern zu lassen. Was wäre denn unser Glaubensleben, unser Nachfolge ohne Jesus? Nix. Und wie oft ergeht's doch uns wie dem Petrus. Der hat zwar einen kleinen Glauben, aber einen großen Herrn. Wir haben denselben Herrn. Seine Hand zieht uns wie den Petrus aus unserem Kleinglauben. Jesus ist immer größer wie unser Glaube. Schlimm, wenn es andersrum wäre. Er ist auch größer als alles, was zwischen ihn und uns treten will. Davon leben wir. Jede Stunde. Jeden Tag. Am Ende unseres kleinen Textes redet unser Schreiber von dem, was Jesus für uns getan hat. Was er erlitten und erduldet hat. Jesus ist nämlich niemand, der oben im Stadion auf der VIP-Lounge sitzt und guckt, wie dir unten die sich abmühen. Er guckt nicht das Elend seiner Leute an. Der Hebräerbrief weiß es besser. Jesus leidet unsere Schwachheit mit. Er kennt das. Schmerz, Verfolgung, Sterben sind ihm doch nicht fremd. Ihm können wir doch vorbehaltlos vertrauen. Er hat es ja getragen. gerade in den Tagen seines Leides und des Todes. Nicht das Leid suchen, sondern aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Und da können wir, so hat er geschrieben in Kapitel 5, freimütig hintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und uns so geholfen werde zur rechten Zeit. Mehr brauchen wir nicht. Er hat für uns gesiegt. Amen. Ich bete mit uns. Ja, das kennen wir alle, dass wir einfach schlapp machen, dass anderes uns wichtiger ist wie du, dass alles uns verdunkelt und wir manchmal meinen, wir hätten auf das falsche Pferd gesetzt. Wir sind müde geworden. Wir haben keine Lust mehr. Herr, du bist auch müde geworden, hast keine Lust gehabt. Aber du hast für uns alles getragen. Aber weil du das getan hast, kannst du auch das verstehen, was uns umtreibt, was uns kaputt macht, was uns müde macht. Herr, schenk uns doch, dass wir das nie vergessen, dass wir unsere Hand ausstrecken können und du uns aus unserer Depression rausreißen kannst. Danke, Herr, du bist der Anfänger und der Vollender des unseres Glaubens. Und mittendrin und jeden Tag spüren wir, dass du da bist. Amen.